ARD.
Der 19. Spieltag in der Fußball-Bundesliga steht an und das hier ist wie immer eine kleine Vorschau aufs Wochenende und heute mit dabei Jens Walbrot.
Und Tobi Schäfer, der alte Visionär.
Wieso Visionär?
Naja, du lagst mit deinen Thesen zumindest einmal richtig. Ich noch gar nicht, seitdem wir das wieder machen.
Mal gucken, wie das heute aussieht. Wir wollen auch heute die Vorschaufolge beginnen mit Vorhersagen für das kommende Wochenende. Was sagst du denn?
Ich sage, der VfL Bochum hat jetzt richtig Bock auf Aufholjagd und sie spielen bei den Gladbachern, wo Franck Honorat weiter ausfallen wird, der zweitwichtigste Offensivspieler. Und deswegen sage ich, Bochum punktet in Gladbach.
Und ich gucke auf den Meisterkampf zwischen den Bayern und Leverkusen, der, glaube ich, am Wochenende tatsächlich unspannender wird, weil die Bayern am Wochenende mehr Punkte holen als Leverkusen. Und im Detail und vieles andere besprechen wir das alles jetzt im Sportschau-Bundesliga-Update. Wir grüßen euch und eröffnen das nächste Bundesliga-Wochenende. Und Jens, es gab schon mal Wochenenden, da war weniger davor los. Also die Woche durchaus ereignisreich, nicht nur, weil wir Champions League hatten.
Ja, kann man so sagen. Also die Nummer in Dortmund, das war ja irgendwie schon absehbar, ne, dass das dann passieren würde. Aber dass Dortmund tatsächlich nochmal so ein Einbruch in der Champions League in Bologna erleidet, wie es ja in dieser Saison auch in der Champions League schon mal passiert ist, hätte ich jetzt ehrlicherweise gar nicht erwartet so.
Es ist direkt unser erstes...
Die mogeln sich da irgendwie durch.
Ja, irgendwann musste mal was passieren. Also, es ist direkt unser erstes großes Thema. Es geht los mit dem Brennpunkt in der Liga, eben Borussia Dortmund in diesem Jahr. 4 Pflichtspiele, alles verloren und die Konsequenz, das habt ihr mitbekommen, Trainer Nuri Sahin wurde entlassen und das kann man mit ein paar Zahlen ja auch eigentlich ganz gut verargumentieren. Sahin ist in der Nach-Klopp-Ära, in der rechnet man in Dortmund ja, also alles, was nach Klopp war.
Manche rechnen auch noch in Klopp-Ära.
Hat so. Er von allen Trainern, die danach kamen, den schlechtesten Punkteschnitt hinter Peter Bosch. Deswegen dann die Reißleine. Es übernimmt jetzt erstmal der U19-Trainer Mike Tullberg, zumindest am Samstag gegen Bremen. Und dann soll aber ein anderer Trainer kommen. Das hat auch BVB-Boss Lars Ricken gesagt.
Wir haben durchaus den einen oder anderen Kandidaten. Ich bin großer Fan davon, wenn jemand aus dem eigenen Stall gute Leistung bringt, den dann auch zu fördern. Allerdings glaube ich, dass wir in unserer jetzigen Situation prinzipiell auch für Entwicklungssprünge braucht man auch immer wieder einen externen Input. Und den wollen wir finden. Das war jetzt Mike auch, aber ich bin mir sicher, dass Mike einen sehr guten Job macht.
Also bevor wir nicht auf Tierschutz-Podcast umsteigen, will ich nichts mehr von Ställen hier hören. Ist das okay?
Im Prinzip meine Worte bei Lars Ricken. Ich habe auch gesagt, bitte kein Stallgeruch mehr, sondern eine externe Lösung.
Ich kann es nicht mehr hören.
Und genau das wollen sie jetzt ja auch machen. Aber fassen wir es nochmal zusammen. Der BVB ist jetzt wirklich an einem neuen Tiefpunkt, an einem historischen Tiefpunkt angekommen, würde ich fast sagen. Also es hat sich in den vergangenen Jahren ja immer wieder angedeutet und es hat immer wieder Warnschüsse gegeben, die dann aber übertüncht wurden von sowas wie einem Champions-League-Finale, von einer beinahe gewonnenen deutschen Meisterschaft. Und die Frage ist jetzt, lässt sich das alles mit einem einfachen Trainerwechsel überhaupt lösen?
Naja, also dieses ewige Rückbesinnen auf Klopp, gestern hat das WDR-Studio Dortmund eine Umfrage in der Innenstadt geholt und jede zweite Antwort, wer denn jetzt Trainer werden sollte, war
Klopp.
Ja, genau. Also das ist der Verein kann sich halt davon nicht lösen. Und das ist wahrscheinlich irgendwie so die Wurzel des Problems, weil da haben wir ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen, wahrscheinlich auch die Entscheidungsträger, die damals maßgeblich an der natürlich am Ende schon auch sehr, sehr treffenden Klopp-Verpflichtung beteiligt waren, die sind ja jetzt, also klar, Zorc ist weg, aber hauptsächlich ist es ja Hans-Joachim Watzke, der ist ja immer noch als Geschäftsführer im Amt, der arbeitet Lars Ricken ein, aber der ist halt immer noch da. Und ich befürchte halt, wenn er dann irgendwie in das Präsidentenamt übergeht, was ja geplant ist, dass er dann so ein bisschen Uli Hoeneß-mäßig aus dem Hintergrund immer noch die Fäden zieht und dass dann trotzdem neuer Trainer hin, neuer Trainer her immer noch so unklar ist, in welche Richtung der BVB jetzt am Ende eigentlich gehen will. Weil alle immer noch so, ja, wir müssen ja, also bei Kloppo hat es ja auch geklappt. So, ja.
Das heißt, es braucht auch in der sportlichen Führung einen, der dann nicht den neuen Trainer immer ständig mit Klopp vergleicht. Theoretisch.
Ja, also am Ende, die Fans werden das eh machen. So. Und deswegen ist, glaube ich, gut, wenn du auf der sportlichen Führungsebene ein Duo hast, da gehört der Trainer natürlich zu, aber so, guck doch mal beispielsweise beim VfB mit Fabian Wohlgemuth. Das ist ja so der Mann im Hintergrund, der die Fäden zieht, der sich aber mit Sebastian Hoeneß sehr, sehr gut versteht und man sieht ja an der Entwicklung der Saison, dass das offenbar mit dieser kompletten Neukonzeptionierung des Kaders schon nach und nach Früchte trägt. Also dass beide da offenbar ihren Anteil dran haben. Genauso, finde ich, sieht man das immer auch in Frankfurt. Markus Krösche ist einfach ein das Brain hinterm Kader von Eintracht Frankfurt und er passt dann oder er sucht sich dann einen Trainer, der zu seinen Ideen passt am Ende. Und das scheint mit Dino Topmöller genauso funktioniert zu haben. Mhm. So, und deshalb, wenn du jetzt einfach irgendeinen neuen Trainer holst und am Ende sagt Hans-Joachim Watzke später weiter, wen Lars Ricken verpflichten soll, oder dann am Ende Kehl, das wird ja dann auch wieder weitergegeben, weiß ich nicht, ob sich viel ändert.
Der Name, der gerade am häufigsten gehandelt wird, ist Niko Kovac. Also das soll jetzt die heißeste Lösung sein, zumindest erstmal bis Saisonende. Es ist noch nichts bestätigt. Kovac hat auch gesagt, nee, es gab auch keinen Kontakt. Das sind natürlich jetzt die üblichen Spielereien. Jeder dementiert erstmal irgendwie was. Aber es ist ja möglicherweise schon was dran. Wäre das die Optimallösung, die jetzt möglicherweise doch noch es irgendwie aber schafft, dieses Saisonziel Champions League zu schaffen?
Was denkst du?
Also Niko Kovac ist mit Sicherheit kein origineller Trainer, der irgendwie für was ganz Besonderes steht. Ich habe irgendwo gelesen, er ist so ein bisschen Felix Magath in jung. Er steht natürlich für Mentalität, er steht für körperliche Fitness. Ich weiß nicht, ob du das in so kurzer Zeit jetzt hinkriegst. Das war ja auch Thema bei den Dortmundern, dass auch Matthias Sammer ja gesagt hat, wir sind hier in einem desolaten Zustand, auch Fitnesszustand offenbar. Das ist natürlich schwierig, am offenen Herzen sowas zu operieren und mitten in der Saison das hinzubiegen. Mhm. Aber zumindest von der Einstellung könnte er natürlich dieser Dortmunder Mannschaft, die, wie ich finde, natürlich, das ist ja eine herausragende Mannschaft, aber eben vielleicht nicht richtig zusammengebaut. Das hast du jetzt gerade angedeutet. Ich finde, die Dortmunder Mannschaft in den vergangenen Jahren, die waren immer gut, aber die hatten immer zu viel Talent. Es war immer zu viel Talent und es waren zu wenig Leuchttürme oder Pfeiler oder zu wenig Gerüst, zu wenig Struktur drin.
Ja, oder die Leuchttürme sein sollten, so die, ich sag mal, im übertragenen Sinne Granit Xhakas, sind es halt dann am Ende nicht, ne? So ja. Stichwort Julian Brandt oder keine Ahnung, auch als Marco Reus noch da war, wurde ihm ja auch ganz oft vorgeworfen, dass er halt eben kein Leader ist in diesen entscheidenden Momenten, sondern nur dann wirklich richtig herausragend ist, wenn es eh gut läuft, so, ne?
Aber dann lass uns doch jetzt mal wirklich nach vorne blicken und gucken, wer kann da jetzt das Ruder übernehmen, also auf der Trainerbank. Es sind viele Namen, die gehandelt werden. Niko Kovac war jetzt einer. Lass uns mal BVB-Trainer auf die Eins spielen. Ich habe jetzt 7 Trainernamen für dich.
So Ranking oder was?
Und du rankst die dann,
Blind Ranking,
wie gut sie passen würden. Unabhängig davon übrigens, ob die schon gesagt haben, sie kommen oder sie kommen nicht oder ob sie erst im Sommer kommen, sondern einfach nur, ob es passen würde oder
also
nicht.
Also du schlägst mir jetzt Pep Guardiola vor zum Beispiel?
Nein, es sind schon halbwegs realistische Namen, okay. Glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht.
Ja, okay,
ja?
Okay. Alles klar.
Wir fangen an mit Urs Fischer.
Urs Fischer von 7?
Von
7 auf die, boah, das ist jetzt schwierig. Also entweder 7 oder 6. 7.
Niko Kovac.
3.
Jogi Löw.
4.
Erik ten Hag.
2.
Bo Svensson.
7 ist weg, ne? 6.
Roger Schmidt.
1.
Christian Streich.
Okay,
was ist denn noch eins übrig? 5 hast du.
Ja, okay, das passt aber tatsächlich. Da habe ich ganz gut antizipiert, finde ich.
Also für dich wäre Roger Schmidt schon eine gute Lösung, der aber schon gesagt hat, jetzt auf jeden Fall noch nicht, frühestens dann ab Sommer.
Gut, der hat ja bei Benfica auch eine ganz okay Abfindung, glaube ich, bekommen, ne? Mit knapp 9 Millionen oder so. Also
der kann
erstmal ein bisschen entspannen. Ich finde, Roger Schmidt hat sich halt in den letzten Jahren total weiterentwickelt. Das ist ja so ein bisschen, der ist ja aus Deutschland weggegangen, auch weil er hier fast schon verbrannt war, so vom Gefühl her. Ist ja immer wieder auch mit irgendwelchen vierten Offiziellen angeeckt, als er in Leverkusen war und so. Und ich finde, der hat sich halt bei PSV Eindhoven und dann zuletzt vor allem bei Benfica total von diesem reinen RB-Stil wegentwickelt. Und das ist eigentlich was ich mir für den BVB richtig gut vorstellen kann, ne?
Die Frage ist aber halt, die Frage ist, wie unbequem ist der für die Führung?
Ja,
und
er hat ja,
da sind wir wieder beim Thema.
Offenbar hat er ja auch gesagt, also mit den Typen mache ich das nicht. So, also das kann ich dann vielleicht auch nachvollziehen, ne?
Ich könnte mir vorstellen, wenn der BVB bis Sommer jetzt eine Lösung findet, dass sie dann im Sommer auch ein Auge auf Sebastian Hoeneß werfen und dass die zumindest mal anrufen.
Aber glaubst du, Sebastian Hoeneß will beim VfB wirklich gehen?
Wenn die in die Champions League kommen und Dortmund nicht, sollte, warum?
Ne? Ja, wenn das jetzt mit dem Turn wirklich geklappt hat und sie jetzt eine richtig starke Rückrunde spielen, bin ich mir da nicht so sicher, ne? Weil, also vielleicht für die Bayern, das kann ich mir vielleicht vorstellen, aber warum dann der BVB? Also
aktuell keine Verbesserung, das stimmt, ja. Also außer wenn wir natürlich vielleicht über das Gehalt sprechen, das wissen wir nicht genau, aber da wissen wir, dass Sebastian Hoeneß das, glaube ich, nicht als oberste Priorität hat. Also spannend, was in Dortmund passiert, am Samstag dann gegen Bremen, total offen, wie das ausgeht. Ich glaube, es kann eine Trotzreaktion kommen beim BVB, wenn die Spieler sich irgendwie ein bisschen an der Ehre gepackt fühlen. Gab ja offenbar auch viele Tränen beim Abschied von Nuri Sahin, es wurde sich viel umarmt, hieß es. Aber kann auch sein, dass irgendwie das weitergeht und dass Bremen da was mitnimmt.
Ja, Mike Tullberg, der jetzt Interimstrainer, gilt ja also auch schon als großes Trainertalent. Talent, ist ehemaliger Stürmer. Ich kann mich da noch dran erinnern. In der zweiten Liga, als noch beim Lokalradio war, da hat RWO den damals aus Italien geholt. Der glänzte da eher durch die Ansätze, weil er ständig verletzt war. Aber ich finde, so als Trainer wirkt er jetzt auch gar nicht so unspannend. Also ich kann mir auch gut vorstellen, ist ja auch so ein emotionaler Typ, dass der die jetzt echt mal einmal schüttelt und sagt, so Leute, jetzt reißt euch mal zusammen, ihr seid immer noch der BVB.
Ist ja auch ein bisschen älter als Şahin, das heißt, ist vielleicht dahingehend nochmal mehr auch so eine Respektsperson für die Spieler. Aber er wird nicht die Dauerlösung sein, das haben wir ja eben bei Lars Ricken auch schon durchgehört. Wir blicken auf den Meisterkampf in der Fußball-Bundesliga. Am Wochenende geht's weiter im Parallelflug. Spielen die Bayern am Samstagnachmittag in Freiburg und Leverkusen in Leipzig. Und da war natürlich sehr überraschend, dass die Bayern in der Champions League in Rotterdam eine 0-3-Klatsche bekommen haben. Joshua Kimmich hat das danach mal so eingeschätzt.
Ja, es sagt zumindest aus, gerade wenn man auf die Tabelle blickt, dass wir momentan kein Top-Team in Europa sind, dass wir da zu weit weg sind, dass wir da ja, zu fragil sind. Ich habe das in der Vergangenheit schon ein paar Mal gesagt. Ich habe das Gefühl, dass wir uns auf einem guten Weg befinden, dass die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, auch die richtige ist. Aber egal, in welcher Art und Weise du Fußball spielst, wenn du so viele Fehler machst und dann so viele Spiele verlierst, dann bist du natürlich kein Top-Team.
Ja, wird schwer mit dem Finale daheim für die Bayern in der Champions League?
Sie sind ja dann auf jeden Fall weiter. Sie haben ja diese Playoff-Runde und das ist ja auch überhaupt nicht ausgeschlossen, dass sie am letzten Spieltag dann auch noch die direkte Quali fürs Achtelfinale schaffen, auch wenn es vielleicht ein bisschen unwahrscheinlicher geworden ist. So, insofern... international werden den Bayern schon hier und da die Grenzen aufgezeigt, das ist so.
National sind sie allerdings aktuell noch vorne vor Leverkusen und ich habe es vorne gesagt, ich glaube, dass sie jetzt am Wochenende sogar tatsächlich eher noch ein bisschen weiter davonziehen werden. In Freiburg werden sie schon gewinnen, denn das haben wir ja meistens, dass die Bayern nach Tiefschlägen dann doch wieder eine gute Reaktion zeigen können. Und natürlich hat Leverkusen das viel schwierigere Spiel in Leipzig. Leverkusen hat in der Champions League auch verloren. Mhm. Das ist ihnen übrigens in den letzten 52 Bundesligaspielen nur ein einziges Mal passiert, also eine Niederlage. Und das war gegen RB Leipzig.
RB Leipzig Anfang der Saison, ja.
Im Hinspiel war das. Und die Leipziger haben jetzt ja gewonnen in der Champions League, haben wieder ein bisschen Selbstbewusstsein getankt und deswegen glaube ich, dass es schwer wird.
Ja, aber auch bei den Bayern. Also klar, Freiburg haben wir in der Rückblickfolge ja auch gesagt, hat immer wieder Probleme gegen Top-Teams. Ne? Deswegen sind die Bayern natürlich da irgendwie, also alles andere wäre echt schon eine krasse Überraschung. Aber Davis fällt aus als Linksverteidiger bei den Bayern. Und dann haben die Freiburger über die rechte Seite mit Litz Doan, mit vielleicht Ehren Dingschi, der jetzt nicht so oft spielt, schon auch das Tempo, was den Bayern jetzt in der Champions League auch schon wieder Probleme bereitet hat. Ich halte das nicht für komplett ausgeschlossen, auch wenn die Bayern natürlich Favorit sind. Und
okay, dann holen die Bayern einen Punkt und Leverkusen verliert, dann holen die Bayern trotzdem mehr Punkte als Leverkusen.
Ich gehe auch mit dem Leverkusen-Sieg, sage ich dir ganz ehrlich, weil nämlich Xabi Alonso in den letzten Wochen, finde ich, gezeigt hat, dass er sich, anders als in der vergangenen Saison, wo er das vielleicht auch nur bedingt musste, sich viel stärker an den Gegner anpasst und schaut, dass er die Stärken des Gegners gut aus dem Spiel kriegt. Ne? Also beim BVB-Spiel zum Beispiel, fand ich total bemerkenswert, wie tief Leverkusen stand, weil die halt gedacht haben, okay, lass den BVB mal mit dem Ball spielen, weil aus der Statik dieses Ballbesitzspiels kreiert Dortmund halt sehr, sehr wenige Chancen. Wenn es gefährlich wird, dann ist es meistens Umschaltaktionen, die hat Leverkusen 0% zugelassen. Und ich kann mir vorstellen, dass Alonso mit einem ähnlichen Matchplan jetzt gegen Leipzig rangeht und dann RB überrascht.
Ich glaube, es ist aber so eine Kopfsache. Sie haben ja einen späten Gegentreffer noch bekommen in der Champions League in Madrid und haben gemerkt, wir sind dahingehend vielleicht doch ein bisschen verwundbar. Ich glaube, es gibt so einen kleinen Knacks. Sie spielen in Leipzig. Leipzig hat Šeško und Openda wieder mit dabei. Von daher könnte ich mir das schon vorstellen.
Also man kann sich auf vieles verlassen, aber auch nicht auf RB Leipzig in dieser Saison. Also ich meine, gut, du hast da ja ein bisschen besseres Händchen, was die Prognosen angeht, aber die sind halt in die Atletico-Falle getappt, haben sich voll auf diesen Assi-Style runterziehen lassen und das ist dann halt einfach, das kann Atletico halt einfach besser als jede andere Mannschaft am Ende. Und ich glaube nicht, dass das große Auswirkungen hat, die können das einordnen.
Werden wir uns anschauen und gucken jetzt auf ein nächstes sehr, sehr interessantes Duell am Wochenende. Das Südwest-Duell in der Bundesliga, Mainz gegen Stuttgart. Das ist Sechster gegen Vierter. Zum ersten Mal stehen beide Mannschaften vor einem Duell zwischen den beiden Teams auf einem Europapokalplatz. Das hat es noch nie gegeben. Mainz zuletzt ja mit einer kleinen Schwächephase, aber der VfB präsentiert sich wieder wie ein Vizemeister. Und unser Reporter in Stuttgart, Johannes Holbein, der sagt jetzt mal, zeigt der VfB in dem Spiel, wie die Machtverhältnisse im Südwesten eigentlich wirklich sind?
Es spricht schon viel dafür, dass der VfB Stuttgart diese Kräfteverhältnisse wiederherstellt. Topform, 4 Siege in 2025. Mainz hat die jüngsten beiden Bundesligaspiele verloren. Spieler sind zurück. Dennis Undav, Jamie Leveling haben jetzt direkt auch wieder getroffen. Leveling in Bratislava, wo ich auch im Stadion war, Doppelpack gemacht. Nick Woltemade ist in bestechender Form. Der Konkurrenzkampf ist hoch. Die Spieler sind frischer als noch gegen Ende des Jahres 2024. Und trotz dieses Konkurrenzkampfes muss man auch dazu sagen, das fällt mir auch immer wieder auf, ist mir in Bratislava auch aufgefallen, die Mannschaft versteht sich wirklich wunderbar miteinander. Die Spieler sind cool drauf, die sind lässig drauf, die lachen viel miteinander, die Stimmung ist gut in der Mannschaft und die Mannschaft ist gewachsen. Ich war beispielsweise auch in Belgrad beim 1:5 im Stadion. Ich glaube, dass genau solche Erlebnisse, solche Nackenschläge die Mannschaft noch mal stärker gemacht hat. Auch zum Beispiel so dieses 3-3 im Hinspiel gegen Mainz, 2-0 geführt, 3-2 geführt und am Ende dann halt nur einen Punkt geholt, 3-3. Ich glaube, das sind die Erlebnisse, die den VfB noch stärker machen. Bei Mainz sehe ich so ein bisschen die Problematik, dass sie zu abhängig sind von Johnny Burkhardt, der ja immer mal wieder mit Verletzungen zu kämpfen hat. Und was beim VfB noch dazu kommt, es kommen wohl sehr viele Fans mit nach Mainz, 4.000, 5.000, 6.000 könnten da sein. Also die Unterstützung wird top sein. Mainz hofft mit Sicherheit auf den lautstärksten Mainzer im Stadion, nämlich auf Bo Henriksen, den Trainer.
Ja, denn der ist wieder zurück, war zuletzt ja gesperrt. Wichtiger Faktor in Mainz. Trotzdem, glaube ich, haben sie keine Chance, weil Johnny Burkhardt hatte angesprochen, ist tendenziell eher nicht dabei. Sie haben jetzt Leonard Maloney zwar geholt aus Heidenheim, aber der ist jetzt kein Gamechanger, glaube ich. Also guter Spieler, aber...
Ja, also er passt auf jeden Fall, finde ich, zur Ergänzung super in den Kader. Ja. Im Moment, sie haben ja mit Sano einen richtig starken Sechser, die Mainzer. Und das als Backup, weil Dominic Kor ja dann auch oft in der Innenverteidigung spielt. Da passt Maloney schon sehr, sehr gut rein. Generell hat Stuttgart das Problem mit den Ballverlusten im Spielaufbau, ne? Und das ist eigentlich das, was Mainz voll in die Karten spielt. Sie haben ja gegen Union, mussten sie das Spiel machen, hat man gesehen, okay, das funktioniert trotzdem, obwohl sie da besser geworden sind, noch nicht zu 100%. Das ist nicht total ungefährlich für den VfB, das hat das Hinspiel auch gezeigt. Aber wenn Woltemade spielt, da bin ich nämlich der Meinung, dass der halt einfach, um diese Umschaltaktion sofort zu unterbinden, ist das echt ein wichtiger Faktor. Dann bin ich auch bei euch. Dann gehe ich auch mit dem VfB-Sieg eigentlich.
Und der VfB ist seit 2020 gegen Mainz ungeschlagen, so lange wie gegen kein anderes Team. Und ja, deswegen gehe ich auch mit dem VfB-Sieg. Mhm. Wenn ihr noch mehr zum VfB wissen wollt, dann empfehlen wir euch übrigens den Videopodcast bei YouTube, Dein VfB. Dann hört und seht ihr unter anderem nämlich den Kollegen Johannes Holbein von gerade. Die kümmern sich da immer sehr um den VfB. Wir gucken auf den Abstiegskampf in der Bundesliga. Blicken da erstmal kurz auf die Tabelle, denn da ist ja wirklich auch richtig Musik drin. Abstiegszone fängt an bei, sagen wir mal, bei Union Berlin auf Platz 13. Sind wir uns da, können wir das so? Ja, nix gut. Union 6 Punkte vor der Relegation. Dann haben wir dahinter punktgleich St. Pauli und Hoffenheim. Auf dem Relegationsplatz dann aktuell Heidenheim. 3 Punkte vor Kiel und 4 Punkte vor Bochum. Und da müssen wir nochmal kurz beantworten, wann wird das eigentlich entschieden, ob der VfL jetzt diese beiden, also die beiden zusätzlichen Punkte noch kriegt aus dem Unionsspiel? Ja. Im Februar, glaube ich, gibt es nochmal eine Verhandlung. Zieht sich ganz schön unnötig lang hin.
Ja, die bereiten aber auch schon den Weg vor den Europäischen Gerichtshof vor. Also ja.
Kiel und St. Pauli sind auch nochmal in Berufung gegangen.
Vielleicht in 2 Jahren.
Ja, die nachfolgenden Saisons verschieben sich mehrere Jahre. Bochum spielt am Samstagabend im Topspiel in Gladbach. Wie groß sind da die Chancen auf Punkte?
Ja, habe ich doch gesagt. Was fragst du mich das jetzt? Naja, ich bin mir sehr sicher, dass die da punkten oder punkten können. Also das ist natürlich kein Selbstläufer, ne? Aber der Honorarausfall für Gladbach tut schon weh, weil Tim Kleindienst ist der wichtigste Faktor. Honorar als bester Vorlagengeber, aber auch natürlich so um selbst auch, ich sag mal, zur Abschlusssituation zu kommen, ist brutal wichtig. Und die Bochumer haben halt den Vorteil, dass sie ein echt gutes Flügelspiel mittlerweile etabliert haben, nachdem sie die Abwehr stabilisiert haben. Felix Passlack zum Beispiel steckt die gefährlichsten Flanken, das ist auch so ein bisschen unterm Radar gewesen, der Bundesliga mittlerweile. Und wenn du dann mal guckst, dass beide ja auch richtig viel Tempo haben, wenn du auch Holtmann zum Beispiel dazu nimmst noch, dann ist das schon was Gladbach sehr, sehr wehtun kann, gerade über die Außen. Und dann gibt es im Sturm ja diesen gewissen Buadu, der aber bestätigen muss, dass es dann auch wirklich kann. Und trotzdem gehe ich damit, Bochum punktet in Gladbach.
Und alles eben orchestriert von Dieter Hecking, der noch ein bisschen zu kurz kommt, finde ich. Das war die richtigste Entscheidung, die man treffen konnte in der Situation, wie der das dort alles regelt, mit welcher Ausstrahlung auch, mit welcher positiven Ausstrahlung. Also ich halte auch die Chancen echt für gut, dass Bochum da was holt und am Ende vielleicht sogar dann wirklich auch die Klasse hält. Übrigens auch Respekt davor, wie geräuschlos die Geschichte um Manuel Riemann zu Ende gegangen ist, der jetzt nach Paderborn gegangen ist. Mhm. Das hat gar nicht mehr für so viel Aufregung gesorgt, wie alle dachten, als es hieß, ja, Manuel Riemann kommt dann zurück. Jetzt gibt es wieder ein bisschen Terz, aber dem war nicht so. Im Abstiegskampf dann außerdem noch das Duell der Kultclubs am Sonntag. Also kultiger geht's nicht als bei St. Pauli gegen Union Berlin. St. Pauli kann tabellarisch an Union vorbeiziehen und unser Reporter Jörg Tegelhütter, den haben wir gefragt, macht St. Pauli das? Ziehen Sie Union wieder so richtig mit da unten rein?
Ja, moin ihr zwei. Ehrlich gesagt verstehe ich die Frage nicht so richtig, denn für mich steckt Union eindeutig ganz tief unten mit drin, trotz des jüngsten 2:1-Erfolges gegen Mainz 05. 17 Punkte nach der Hinrunde waren die Bilanz eines Abstiegskandidaten, dazu die ständigen Trainerwechsel und das irgendwie immer noch vorhandene Champions-League-Anspruchsdenken, obwohl diese Zeiten ja an der alten Försterei lange vorbei sein müssten. Das alles ist keine gute Mischung und trotzdem hat Union natürlich eine Riesenchance, in Hamburg was zu holen. Das liegt aber nicht an der Stärke der Köpenicker, sondern eher an dieser fast schon rätselhaften Heimschwäche des FC St. Pauli. Nur ein Sieg in 8 Heimspielen, 3 geschossene Tore am Millerntor, ich wiederhole 3 und die auch noch alle in einem Spiel gegen Mitaufsteiger Holstein Kiel. Das heißt für mich, dieses Spiel, St. Pauli gegen Union, wird ein echter Klassiker. Soll heißen, wenig Tore, viel Kampf, aber der Kick gegen den erklärten HSV-Fan und früheren HSV-Trainer Steffen Baumgart, sagen wir, wird auf jeden Fall stimmungsvoll. Deswegen der ultimative Tipp an dieser Stelle, 1-0 für St. Pauli.
Ja, ich glaube, es geht 0-0 aus. St. Pauli hat in 7 von 8 Heimspielen nicht getroffen. Union schießt auswärts auch jetzt nicht irgendwie viel.
Deswegen, die Sterne vom Himmel?
Die Sterne vom Himmel, das habe ich gesucht.
Bis jetzt.
Aber Baumgart jetzt mit Dreierkette.
Ja, ich habe dir gesagt, Anna hat es dir zugeschrieben und ich habe Gentleman-like natürlich nicht widersprochen, aber ich habe dir gesagt, das wird klappen. Ich bin da auch überzeugt davon, dass das jetzt gegen St. Pauli weitergeht. Union punktet da, Union gewinnt da, sag ich.
Sagt Jens, was sagst du denn zu den restlichen Spielen, die wir noch nicht genannt haben? Fangen wir mal an mit Wolfsburg gegen Kiel.
Wolfsburg 40 Tore nach 18 Spielen ist Vereinsrekord. Kiel 46 Gegentore. Es tut mir leid, ich würde gerne ein positives Argument für Kiel suchen.
Wir haben Augsburg gegen Heidenheim auch noch. Der FCA hat erstmals jetzt 2 Siege in Folge geschafft. Das triggert dich doch immer ein bisschen. Ne?
Ja, total.
FCA hat wohl Interesse an Leo Censer von Heidenheim und jetzt kommt aber wohl erstmal Mergin Berisha zurück aus Hoffenheim.
Kreativspieler, die zum FC Augsburg gehen, können auch direkt ihre Schuhe an den Nagel hängen.
Aber Mergin Berisha, ein alter Bekannter, ja, das passt. Dort, das würde passen. Ja. Hoffenheim Frankfurt gibt es auch noch?
Ja, Mamouche-Wechsel fix, damit ist dieses Thema erledigt und dann gehe ich eigentlich davon aus, weil die SGE halt einfach zum ersten Mal die Chance in der Vereinsgeschichte auf 4 Siege zum Jahresbeginn in der Bundesliga in Folge hat, dass das trotzdem eine Eintracht-Angelegenheit wird gegen Hoffenheim. Aber ich bleib dabei, die werden ohne Mamouche nicht mehr so krass hitten.
Dann kommen wir jetzt zum Schluss noch zur zweiten Liga. Da steht auch der 19. Spieltag an. Kurzer Blick auf die Tabelle. Vorne 3 punktgleiche Teams. Der HSV, Magdeburg und Köln. Der HSV spielt bei der Hertha. Magdeburg spielt gegen Braunschweig und Köln zu Hause gegen Elversberg. Und wie jedes Wochenende die Frage, wer ist denn danach der Tabellenführer in der zweiten Liga? Also Hannover, Lautern und Karlsruhe kommen natürlich auch noch in Frage. Was sagst du?
Glücksrad vor meinem inneren Auge bleibt bei Hannover stehen.
Ich bin, glaube ich, beim HSV, dass sie vorne bleiben. Magdeburg wird es nicht. Bei Magdeburg, das muss man nochmal erklären, ne? Die warten seit fast einem Jahr, also die sind Zweiter und die warten aber seit fast einem Jahr auf einen Heimsieg. Die haben noch kein Heimspiel gewonnen.
Das ist wirklich absurd.
Auswärts schießen die was nochmal alles? Die Sterne vom, was
war das? Die Sterne vom Süden.
Genau.
Sterne in den Süden.
Aber zu Hause, ich meine jetzt gegen Braunschweig, wenn nicht jetzt, wann dann?
Ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Genau, ist ja auch so eine Art Derby, ne? Also.
Ja.
Also man kann das so stilisieren, wenn man will. Also es ist natürlich kein klassisches, weil es einfach dafür nicht genügend Tradition hat, aber die beiden Städte sind sich schon sehr, ich glaube, die sind sogar so ähnlich nah beieinander wie Hannover und Braunschweig, oder?
Jetzt fragst du auch noch Erdkundefragen.
Ja, du kommst doch sonst immer mit diesem Kram um die Ecke.
Auf jeden Fall Spannung.
Hier Nord-Süd-Gipfel und so einen Krempel hast du doch immer drauf.
Auf jeden Fall weiterhin Spannung in der zweiten Liga. Und auch beim FC Schalke hast du Anteile am Schalker Stadion gekauft?
Ja, ich hänge noch in der Warteschleife. Na, ich bin ja kein Schalke-Mitglied, das kann man nur Mitglieder kaufen. Also
genau.
Bitte,
das habt ihr
das unterstellst du mir hier.
Mitbekommen, Schalke gibt Genossenschaftsanteile ab an seine 190.000 Mitglieder und erhofft sich dadurch einen Geldregen.
50 Millionen.
Ja, es wäre ungefähr ein Drittel der Schulden, aber.
Ja, yes, aber trotzdem, also ich finde es geil.
Aber bei der Aktion sind die Server irgendwie wohl zusammengebrochen. Ja. Also es läuft da genauso gut, wie es sportlich läuft beim FC Schalke.
Also muss man ja auch mal sagen, man kann ja viel auf Schalke rumhacken, ne? Aber dass sie sich da jetzt nicht irgendeinem Investor an den Hals schmeißen, ich meine, das geht natürlich aufgrund der Struktur auch nicht. Dafür haben die Mitglieder halt einfach auch zu viel Macht in dem Club. Aber dann ist das, finde ich, schon ein smarter Weg zu sagen, ja, okay, lass uns das doch mal so lösen. Es ist am Ende, du kriegst ja keine Rendite dabei. Du kannst ja kein Geld damit verdienen.
Ja, du hast nichts davon. Sein. Nee, ja, aber, das ist reine Herzensangelegenheit.
Ja, total. Also ist eigentlich eine verkappte Fananleihe und trotzdem, finde ich, ist das irgendwie, ist das gut. Also ist eine gute Idee, finde ich.
Und noch romantischer wird es dann jetzt nur gegen Nürnberg am Samstag. Da gibt es ja eine Fanfreundschaft zwischen den beiden.
Und weißt du, wer als Reporter da ist?
Du bist da.
Ja.
Dann wird Jens uns erzählen, wie es ausgeht.
Mir geht das Herz jetzt schon auf, bei so viel Freundschaft.
Und am Montag sprechen wir dann darüber, wie das Wochenende war. Nicht nur für Schalke, sondern auch, wie es in der ersten Liga und in der zweiten Liga gelaufen ist. Dann hört ihr das Bundesliga-Update wieder. Bis dahin, schönes Wochenende.
Schön, dass ihr dabei wart.